Also bei uns ist ja in Digitalisierung dann öfter mal ein eingescannter Bauantrag, der als PDF rübergeschickt werden kann. Das kann es nicht sein.
Ich würde sagen, Architektur gibt Gebäuden ein Gesicht und wir als Feuerverzinker, wir geben das Make-up dazu.
Also es wird insgesamt eine sehr viel grünere, luftigere und lebenswertere Stadt. Und Autos gibt es, also wenn du jetzt die großen Städte ansprichst, gibt es praktisch nicht.
Hallo und herzlich willkommen bei Think Tank, dem Podcast der Feuerverzinkungsindustrie. Mein Name ist Sabrina Pick und in dieser Folge wollen wir darüber reden, was feuerverzinkter Stahl für nachhaltige Architektur von heute und morgen bedeutet. Unser heutiges Thema ist die Architektur, genauer gesagt die Architektur der Zukunft. Ein solch spannendes Thema bedarf natürlich auch spannender Gäste. Und daher freue ich mich sehr, diese heute bei uns im Think Tank begrüßen zu dürfen. Da ist zum einen Tillmann Prinz, Bundesgeschäftsführer der Bundesarchitektenkammer, und Franz Ehl, Geschäftsführer der Otto Lehmann GmbH sowie langjähriges Vorstandsmitglied beim Industrieverband Feuerverzinken. Franz, stell dich doch gerne kurz selbst mal vor.
Ja, mein Name ist Franz Ehl. Ich bin der Geschäftsführer und der Gesellschafter bei der Otto Lehmann GmbH. Wir stellen hier in Neutraubling bei Regensburg im Süden Deutschlands mit 350 Mitarbeitern Bedachungsartikel her und betreiben eine Feuerverzinkerei. Bedachungsartikel sind zum Beispiel Schneefanggitter, die verhindern, dass Schnee von den Dächern auf Gehwege rutscht, oder auch Rinnenhalter, wo die Dachrinnen eingelegt werden. Oder eben aktuell auch sogenannte Aufdachmodulhalter, die zur Befestigung der Photovoltaikpaneele auf den Hausdächern dienen. Das ist unser Business.
Ja, vielen Dank, Franz. Nun, Tillmann, magst du dich auch vorstellen?
Sehr gerne. Hallo Sabrina. Ich bin Tillmann Prinz, ich bin Geschäftsführer der Bundesarchitektenkammer. Das ist der Bundesverband der 16 Länderarchitektenkammern. Ich bin Jurist von der Ausbildung, denn unsere Arbeit ist natürlich überwiegend die gesetzliche Arbeit auf Bundesebene, Europa und internationaler Ebene zu begleiten, also alle Baugesetze, Baunormen, alle Vorschriften, die die Architektinnen, Innenarchitektinnen, Landschaftsarchitekten, Stadtplanerinnen beschäftigen, alle vier Fachrichtungen vertreten wir. Insgesamt stehen wir dann für 140.000 Berufsangehörige über die 16 Länderkammern eben verteilt. Und Schwerpunkt unserer Arbeit sind natürlich Nachhaltigkeit, Digitalisierung, wie kann das Bauen besser, schneller, kostengünstiger und nachhaltiger gestaltet werden. Das sind alles unsere Schwerpunkte.
Ihr kennt euch ja auch schon seit ein paar Jahren. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Also wir haben uns tatsächlich kennengelernt bei einer Vorstandssitzung des Industrieverbandes Feuerverzinken.
Ja, und das war ein ganz schönes Zusammentreffen, weil diese Vorstandssitzung mit den Verzinkern für mich auch ein ganz neues Thema war, obwohl Architektinnen und Architekten natürlich ständig damit zu tun haben, hatten wir als Berufsverband noch keine echte Berührung. Und das war wirklich ein ganz tolles Zusammentreffen und wir haben ziemlich schnell sehr viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Und es hat für mich auch nochmal so eine ganz neue Welt eröffnet. Also danke, Franz, das war wirklich, wirklich ja, augenöffnend.
Naja, ich muss ja sagen, Feuerverzinker und Architekten, das ist ja, naja, nun keine Gemeinschaft, aber die gehen ja sehr oft Hand in Hand. Wenn mir die Frage gestellt wird, an was denkst du bei Architektur, dann muss ich sagen, berufsbedingt denke ich bei Architektur in erster Linie an Stahl und an Dächer. Ein Paradebeispiel für feuerverzinkte Architektur ist für mich etwa die Zeltdachkonstruktion im Münchner Olympiagelände. Sie überspannt ja nicht nur Teile des Olympiastadions, sondern reicht ja weiter zur Olympiahalle, zur Schwimmhalle. Und hier wurden ja zur Tragekonstruktion des Zeltdachs feuerverzinkte Rohrstützen und andere feuerverzinkte Teile verwendet. Und wenn man da heute durchgeht, das sieht ja heute noch aus wie neu. Also, und das ist eben auch die Charakteristik der Feuerverzinkung, dass man halt nicht nochmal behandeln muss, streichen muss und was weiß ich. Das Zeug ist jetzt über 50 Jahre alt. Olympische Spiele in München waren ja 1972, also es wurde ja wahrscheinlich 1970, 71 gebaut. Und das sieht aus wie neu.
Da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Auf dem Architektinnentag 2023 sprach ja auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und er hat die Frage in den Raum gestellt, was ist eigentlich Architektur?
Wenn man sich anschaut, was Architektur ist, dann ist es von menschgemachter Raum.
Mal die Frage an euch beide. Was bedeutet Architektur für euch?
Architektur bedeutet vor allen Dingen die Frage, wie wollen wir leben? Also gar nicht zuerst, wie etwas aussieht, sondern wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir durch unsere Städte fahren? Stadtplanung, Städtebau gehört natürlich genauso dazu. Und das natürlich möglichst menschengerecht, möglichst harmonisch, natürlich nachhaltig. Also all das ist für mich Architektur.
Und Franz, was bedeutet Architektur für dich?
Ich würde sagen, Architektur gibt Gebäuden ein Gesicht und wir als Feuerverzinker, wir geben das Make-up dazu sozusagen. Und wir leben halt von Stahl, von Architektur mit Stahl. Da gibt es ja auch wieder ganz wunderbare Beispiele, weil Stahl ist ja so vielseitig. Stahl kann wuchtig sein, Stahl kann aber auch filigran sein. Da denke ich, da haben die Architekten sehr oft sehr, sehr wunderbare Ideen und wir versuchen das halt so gut es geht zu begleiten.
Tillmann, Ästhetik und Funktionalität sind bei vielen Architektinnen seit Jahrzehnten sehr wichtige Parameter. Welche Rolle hat Nachhaltigkeit in der Vergangenheit gespielt und welche Rolle wird sie in Zukunft einnehmen?
Ja, ich denke, da hat sich ein Bewusstseinswandel ergeben über die Generation, über die Jahre, den wir, glaube ich, alle mitbekommen. Also meine Generation, 1964 geboren, hat nicht so drüber nachgedacht. Natürlich gab es auch schon zu meiner Schulzeit Atomkraft, nein danke, und die Grünen kamen gerade und alles. Aber wir haben natürlich, wie gesagt, alles verbraucht, was zu verbrauchen ist. Und dass die Erde endlich ist und dass die Ressourcen endlich sind, diese planetaren Grenzen, von denen wir jetzt sprechen, dieses Bewusstsein ist wirklich ja erst über die letzten Jahre wirklich ins Bewusstsein geraten, mit dem Klimawandel, mit den Wetterereignissen, Starkwetterregen und so weiter. Das wirkt sich mittlerweile natürlich sehr stark auf die Architektur aus. Bauherren wie Architekten sind dabei, sich umzustellen, neue Wege zu gehen. Aber auch hier ist es ganz, ganz schwierig, denn auch hier sind die Vorschriften und auch wiederum die DIN-Normen und sowas noch gar nicht so weit, das so zu befördern, dass es auch wirklich wirkungsvoll ist. Sondern es wird immer, wie gesagt, viel zu viel Material verbraucht. Wir betonen ja ganz klar den Umbau vor dem Neubau. Das ist eine Haltung, die durch die gesamte Architektenschaft und Stadtplanerschaft geht. Es hat mich als Jurist, würde ich sagen, fast überrascht, dass gesagt wird, nein, in Deutschland gibt es so viel Potenzial, das können wir nutzen, daraus können wir etwas machen. Und da ist auch die Brücke zu den Feuerverzinkern, denn das ist natürlich etwas, was wir ja immer wieder verwenden können, was wir weiter nutzen können, umbauen können. Und man muss nicht alles neu bauen. Also die Glas-Stahl-Hochhäuser dieser Welt wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile geben. Aber das Bewusstsein in der Architektur, dass wir heute anders planen und bauen müssen, das sackt langsam ein. Und dann sind natürlich solche Organisationen wie die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, die nachhaltige Gebäude zertifiziert, die dadurch auch wieder mehr Wert erlangen, weil sie eben nachhaltig zertifiziert sind, sehr wichtige Treiber, also dieser Bewegung zu sagen, auch wirtschaftlich ist es langfristig sinnvoller, nachhaltig zu bauen, als nur auf schnelle Rendite zu gehen und dann das wieder weiter zu verkaufen.
Ja, das fand ich gerade auch einen guten Übergang. Genau, Franz, welche Rolle spielt denn feuerverzinkter Stahl für nachhaltige Architektur?
Ich denke, dass feuerverzinkter Stahl für eine nachhaltige Architektur wirklich eine wichtige Rolle spielt. Das hat ja auch der Industrieverband Feuerverzinken erkannt. Der hat ja die Kampagne Rezink gestartet. Was heißt Rezink? Also einfach wiederverwendbarer Stahl. Tillmann hat das gerade ja schon angesprochen. Stahl kann immer wiederverwendet werden. Kann da vielleicht auch nochmal ein anderes Beispiel nehmen? Oder ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Wir werden ja von unseren Kindern aktuell, von unseren Kindern und Enkelkindern gefragt, was wir tun, wie wir es tun und warum wir es tun. Und da müssen wir einfach die richtigen, die ehrlichen Antworten drauf haben.
Vielleicht kann man das noch ein bisschen verallgemeinern. Was muss ein Bauprodukt liefern, damit es Teil der Bauwende und damit Teil einer nachhaltigen Bauwirtschaft wird?
Na, es muss natürlich erstmal von der Herstellung am besten sind natürlich die Bauteile, die wiederverwendet werden. Nicht nur die Baustoffe, die recycelt werden, sondern die Bauteile, die man als Ganzes wiederverwerten kann. Das ist für den Lebenszyklus natürlich am wirkungsvollsten. Und beim Lieferkettengesetz zeigte sich natürlich gerade, natürlich ist das wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern es ist sicherlich teurer und aufwendiger für Firmen. Und die Frage ist jetzt gerade die Balance, was können die Firmen stemmen, um dem nachzukommen und wie viel sollten sie aber tun, damit es nachhaltigere Produkte werden. Aber wie gesagt, dieser gesamte Lebenszyklus eines Produktes, eines Gebäudes, der ist natürlich sehr umfassend und den muss man, wenn es wirkungsvoll ist, aus unserer Sicht auch ganz in den Blick nehmen.
Inwieweit ist die Bauindustrie und sind insbesondere Architektinnen bereits auf den Einsatz nachhaltiger Praktiken und Materialien vorbereitet?
Also Architekten haben ja diese Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen zum Beispiel ins Leben gerufen, die sich jetzt an die Immobilienindustrie richtet, um dort Gebäude zu zertifizieren, die nachhaltig geplant und gebaut und auch betrieben werden. Dann richten wir als Bundesarchitektenkammer gemeinsam mit den 16 Länderkammern zusätzlich ein Bundesregister Nachhaltigkeitskoordinatorin ein, wo bundesweit besonders in Nachhaltigkeit geschulte Architektinnen und Stadtplanerinnen aufgefunden werden können. Wir meinen, dass der bisherige Ansatz der Regierung, der sich eher auf Energieeffizienz richtete, viel zu kurz springt. Jetzt geht es um Nachhaltigkeit und das ist eben nicht nur Energieeffizienz. Und dafür muss man auch besonders geschult sein. Und die Studiengänge beinhalten es oft schon. Wir meinen aber, dass man das berufsbegleitend weiterhin noch mehr lernen muss. Also die Akademien der 16 Länderarchitektenkammern bieten entsprechende Kurse an. Wir führen eben jetzt im Herbst des Jahres dieses Bundesregister ein, um bundesweit Nachhaltigkeitsexpertinnen quasi im Plan und Bauen, vor allem in der Architektur, für alle Verbraucherinnen zugänglich zu machen. Das ist so der Weg. Also du siehst, es ist, ich kann nicht sagen, es ist schon alles da. Also wir arbeiten intensiv daran, diesem Bewusstseinswandel, der mit dem Klimawandel einhergeht, jetzt möglichst schnell hinterherzukommen.
Danke dir, Tillmann. Und was meinst du dazu, Franz? Wie können Bauproduktehersteller und Architektinnen noch besser zusammenarbeiten?
Ja, Thema digitaler Produktpass, das ist ja schon ein Weg. Ansonsten einfach den Austausch suchen miteinander. Also wir pflegen auch über Dachkult einen intensiven Austausch mit den Architekten, weil wir die Architekten brauchen. Ich denke, wir müssen die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam annehmen. Nur so geht's. Insofern gehen wir da auch wieder Hand in Hand.
Vielleicht, Sabrina, wenn ich da noch einhaken kann, ich finde, hier entwickelt sich das wirklich in eine gute Richtung, dass man sich mehr zuhört, mehr berät und dass Planerinnen, kann man schon allgemein sagen, Planer schon natürlich schon immer gesehen haben, wenn ich etwas entwerfe, muss ich gucken, welche Produkte geben das denn her? Können die Produkte das überhaupt liefern? Können die auch diese Anmutung am Schluss zeigen, die ich mir gestalterisch vorstelle? Aber da finde ich, hat sich auch über die Digitalisierung wiederum eine größere Offenheit ergeben, früher und intensiver miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist etwas, was, glaube ich, in der Wertschöpfungskette Bau extrem wichtig ist, dass man es eben nicht nur macht, sondern dass diese Schnittstellen sich viel besser zu Nahtstellen verbinden.
Aber du meinst auch, dass es durch die Digitalisierung schon deutlich besser geworden ist?
Absolut, wenn man einen digitalen Zwilling, wie es bei BIM ja gemacht werden soll oder gemacht wird, also eine komplette Planung eines Gebäudes vollständig digital abbildet, einschließlich aller Produkte, einschließlich der Qualitäten der Produkte, auch der Nachhaltigkeitsanforderungen der Produkte, der Preise, der Lieferzeiten, wenn all das vorher schon digital einmal erfasst wird und dann wird erst gebaut, muss man einfach dieses Wissen viel früher mit einbeziehen. Und das kommt dem Gebäude am Schluss natürlich zugute, beim Umbau genauso wie beim Neubau.
Wird das denn schon gängig so umgesetzt, dass so Projekte immer schon jetzt digital vorher geplant werden, oder ist es noch im Kommen?
Also wir schätzen, dass vielleicht 20% der Gebäude, das ist wahrscheinlich schon hochgegriffen, mittlerweile in BIM geplant werden. Building Information Modeling ist ja auch nicht gleich Building Information Modeling, sondern da gibt es Teile davon, dann werden Ansätze mal gemacht. Da gibt es vielleicht sogar ein digitales Gebäudemodell, aber der nächste Partner, Partnerin in der Wertschöpfungskette hat das vielleicht dann doch nicht so übernommen und fängt dann an, digitale Gebäudemodelle erstmal wieder auszudrucken, um aus diesen Plänen wieder weiterzumachen. Also da gibt es alle möglichen Entwicklungen. So also richtig pur funktioniert es noch nicht ausreichend. Aber die Entwicklung, glaube ich, ist ganz klar ablesbar. Und das finde ich das Faszinierende. Gerade die kleinen Architekturbüros mit zwei, drei, vier Mitarbeiterinnen sagen, ich habe das jetzt versucht und ich würde nie wieder anders planen. Das spart mir ja wahnsinnig viel Zeit und Geld. Und ich habe diese Datenbank mit meinen Produkten und ich habe die Planung und so. Und ich kann Teile davon für die nächste Planung wieder verwenden. Also viel mehr als eine 3D-Planung natürlich. Und das sind dann so Erkenntnisse, die viele machen, dass sie auch dabei bleiben. Und die großen Büros in Großprojekten, Flughäfen, Bahnhöfe und so weiter, da wird es schon vom Bauherrn auch vorgegeben, richtigerweise. Die würden sowieso auch nicht mehr anders planen. Aber wie gesagt, da gibt es, was ich so sehe, alle Abstufungen von wir machen es ganz bis wir machen so kleine Teile mal davon. Aber die Entwicklung ist, glaube ich, klar. Der Weg ist klar.
Also ich denke auch, dass das noch in den Kinderschuhen steckt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Aber ich denke, das wird dann aber auch zwangsläufig weiter voranschreiten, weil nicht nur hier, aber auch oder gerade hier findet ja auch ein permanenter Generationswechsel statt. Und die jungen Leute, die kommen ja dann auch mit ganz anderen Ansprüchen, mit ganz anderen Ideen und die sagen, das, was die Altvorderen da hatten, das interessiert mich alles nicht mehr. Ich will und ich muss ganz anders denken und das ist nicht aufzuhalten. Es wird aber ein fortlaufender Prozess der nächsten Jahre sein. In 10 oder in 15 Jahren spricht man da vielleicht gar nicht mehr drüber.
Was wir sehr merken, wir haben ja ein sehr starkes Netzwerk Architekturexport, nennt sich das NAX, das sich darum kümmert, international Architektur aus Deutschland zu vermarkten, bekannt zu machen. Und die Büros, die dort aktiv sind, die international tätig sind, die bringen das auch mit nach Deutschland. Und die sagen auch, also anders geht es gar nicht im Ausland. Also ich kriege gar keinen Auftrag, wenn ich nicht diese ganzen Programme nachweise. Da geht es dann wieder um digitale Schnittstellen, es geht um Datensicherheit, das ist eins unserer größten Themen zurzeit, die Datensicherheit. Solche digitalen Gebäudemodelle beinhalten natürlich auch ganz viele sensible Daten. Und wenn es dann um Sicherheitsgebäude geht, BND in Berlin und so weiter, nochmal ganz besonders. Aber da sehen wir auch aus dem Ausland eben ganz klaren Druck, den die Architekten nicht auch annehmen und sagen, ja, dann muss ich mich dem anschließen und eben auch schnell erkennen, ehrlich gesagt, macht das auch mehr Sinn und es macht auch Spaß sogar.
Weil die dann halt auch schon weiter sind
Ja,
als wir.
absolut.
Da kommen wir wieder auf das Thema Bürokratie vom Anfang zurück, so ein bisschen die deutsche Bürokratie. Da habe ich meine nächste Frage. Die Baukonjunktur schwächelt, der Bundeshaushalt ist durch die Schuldenbremse gedeckelt, doch der Bedarf an Wohnraum und neuer Infrastruktur für Mobilität ist ungebremst. Welche Rahmenbedingungen wünscht ihr euch von der Politik?
Wenn ein Unternehmen investiert, dann muss es sich ja darauf verlassen können, was passiert in den nächsten 5 oder 10 Jahren, so in etwa. Darauf nimmt die derzeitige Politik keine Rücksicht. Also heißt ja rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, wieder rein und wieder raus. Und das ist halt für die Unternehmen einfach schlecht.
Absolut. Und ergänzend dann Bürokratie und Verwaltung und Baugenehmigungsverfahren, das ist alles wirklich ziemlich desolat. Also was wir feststellen, dass viel zu wenig Fachleute in den Bauämtern sitzen, in Baugenehmigungsverfahren, da sitzen eben tatsächlich Juristen an Stellen, wo Architektinnen oder Ingenieure sitzen sollten, um schnell und pragmatisch Lösungen zu entwickeln mit den Planerinnen und Planern, mit den Bauherren und Bauherren. Da wird aber aus Unsicherheit und auch oft aus Zeitmangel nur nach Vorschrift quasi entschieden, obwohl es Ermessensspielräume gibt. Und ich habe viele Diskussionen mit Mitarbeiterinnen in diesen Bauverwaltungen und frage sie auch immer, was ist es denn, gerade die Architekten selbst zum Beispiel, aber ihr seht doch die ganzen Möglichkeiten der innerstädtischen Verdichtung, die Brachflächen zu nutzen, den Umbau von alten, was weiß ich, Industriegebäuden zu Wohnungen zu machen. Es gibt doch so viel Potenzial. Warum wird jetzt irgendwo was hingeklatscht, auf die grüne Wiese? Und dann sagen sie halt, diese Lösungen müssen alle besonders begründet werden. Da muss man sich nochmal hinsetzen und muss nochmal genau sagen, wie ist das mit der Statik natürlich, wie ist das auch mit der Verschattung der umliegenden Gebäude, wie ist das mit der Bürgerbeteiligung? Und für all das haben wir oft keine Zeit. Das ist oft ein Argument. Wir machen dann schnell Entscheidungen, um unsere ganzen Akten quasi abarbeiten zu können. Und da ist es eben manchmal leichter, irgendwo neu zu bauen und irgendwas hinzusetzen nach 0815 Standard. Und da, glaube ich, blockieren wir uns gerade selbst. Wenn hier die Bauverwaltung, die Baugenehmigungsbehörden kreativer, kooperativer, mit mehr Personal, mit mehr Zeit ausgestattet würden, dann könnte man auch schneller bessere Lösungen finden. Denn dass es sie überall gibt, das sehen wir ja auch. Und wir genießen die alle, wenn man in eine alte Industriehalle kommt, die jetzt irgendwie in Coworking Spaces und sagt, wow, wie toll das aussieht und wie schön, dass diese Fassade stehen blieb. Die hat schon meine Großmutter gesehen, als sie immer hier vorbeilief. All diese Dinge, aber das braucht halt ein bisschen mehr Zeit und Gehirnschmalz und Kraft. Und dafür braucht es auch Personal. Also das sind so Dinge, die wir sehen, an denen Stellschrauben gedreht werden muss. Und das Problem ist natürlich, das lässt sich alles nicht von heute auf morgen schnell machen. Uns fehlt nur eigentlich der Fokus darauf, dass das auch zu wenig in den Blick genommen wird, sondern gleich schon quasi mit Blick auf, das dauert zu lange, das ist ja zu schwierig, wo sollen die herkommen? Dann brauchen wir gar nicht weiter darüber nachzudenken. Und dieses letzte darüber nicht mehr darüber nachdenken, das würden wir gerne ändern, sagen, doch, wir müssen darüber nachdenken, dann lass uns darüber nachdenken, wo die Leute herkommen, zum Beispiel.
Also sehr oft werden die Dinge ja erkannt, sie werden auch benannt, aber die Umsetzung, die dauert dann einfach viel
Absolut.
zu lange. Also das muss man
Ja.
wirklich sagen. Das ist ein großes Manko.
Gibt es irgendwo Beispiele im Ausland, wo das schon viel besser läuft, wo wir uns einfach mal dran orientieren könnten?
Also wir sehen, die baltischen Staaten sind der Digitalisierung einfach Lichtjahre voraus. Lettland, Litauen, da läuft es, gibt es digitale Bauanträge, voll digitalisiert. Da läuft auch die Verwaltung dadurch glatter. Anderes Beispiel, in Dänemark muss man mit dem Bauantrag seit Anfang 23 die CO2 und die Lebenszykluskosten quasi mit einreichen. Es wird gar nicht genehmigt, wenn das geplante Gebäude einen CO2-Ausstoß hat, der über den dort festgelegten Standards liegt. Und von all diesen Dingen sind wir noch so weit entfernt. Also bei uns ist ja in Digitalisierung dann öfter mal ein eingescannter Bauantrag, der als PDF rübergeschickt werden kann. Das kann es nicht sein. Also da würde ich sagen, also die nordischen Länder sind da oft schneller und haben natürlich, stehen ja auch für sehr gute Architektur, muss man sagen.
Also da wäre manchmal für Deutschland auch etwas mehr, wie soll ich sagen, Demut angebracht, weil wir meinen immer, wir sind das Maß der Dinge. Mag früher in vielen Feldern so gewesen sein, derzeit rutschen wir eher im Mittelfeld oder auf den hinteren Plätzen daher.
Aufgrund wahrscheinlich auch dieser Bürokratie.
Ja, natürlich, das lähmt ja
Ja, da sind
alles,
wir jetzt doch
lähmt
ein
ja
bisschen
alles.
kritisch hier unterwegs, aber es ist ja auch gut, war ja auch die Frage. Ich würde ganz gern abschließend fragen, wenn ihr euch die Welt in 2050 vorstellt, wodurch werden die Stadtbilder von Berlin, München und anderen Städten geprägt sein? Welche architektonischen Merkmale werden Um- und Neubauten haben?
Tja, Tillmann, das ist eine klassische Frage.
Ja, also erstmal wird es sehr viel mehr Grün geben. Es gibt mehr Bäume, mehr Parks, mehr Freiflächen. Es gibt eigentlich keine Parkplätze mehr. Das ist schon mal eindeutig. Die Straßen werden zurückgebaut. Es gibt Bürgersteige, wo Cafés stehen und auch diese sind mehr begrünt. Die Stadt ist sehr viel bunter und vielfältiger. Also da, wo Baulücken sind, da, wo Innenhöfe sind, die auch gar nicht genutzt werden weiter, die für Grünflächen vielleicht nicht so geeignet sind, kann schon nachverdichtet werden, dann aber natürlich mit Gründächern obendrauf und auf den Gründächern natürlich Photovoltaik obendrauf, was sich sehr gut ergänzt, Gründach und Photovoltaik. Also es wird insgesamt eine sehr viel grünere, luftigere und lebenswertere Stadt und Autos gibt es, also wenn du jetzt die großen Städte ansprichst, gibt es praktisch
Alles so
nicht.
öffentlicher Verkehr oder also jetzt Bahnen und so.
Ja, genau. Öffentlicher Nahverkehr natürlich, alles elektrisch oder 2050 die Technik, die dann eigentlich als noch besser erkannt wurde, weil na klar, Elektrik hat auch wieder alle seine Vor- und Nachteile, Wasserstoff oder was weiß ich, was es dann gibt. Aber ganz klar, also der Individualverkehr wird auf ein Minimum reduziert. Ja, und wie gesagt, in diesen Städten, also in Berlin insbesondere, wir haben seit 25 Jahren kein Auto mehr und es fehlt auch überhaupt nicht. Aber das kann man natürlich, Franz lebt in Regensburg, da sieht es wahrscheinlich wieder anders aus, aber in Großstädten wie Berlin braucht man natürlich kein
Ja,
Auto.
das wird für die Metropolen dieser Republik sicher so sein. Ob sich der Individualverkehr ganz zurückschrauben lässt, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber was ein wichtiges Thema ist, was großes Thema ist, das ist sicherlich die Verdichtung der Städte. Das ist auch hier in Regensburg ja festzustellen, selbst in der Provinz, Wohnraumverdichtung, das wird ein großes Thema sein, ja. Und die Straßen werden halt doch zurückgebaut.
Das heißt, vielleicht Wohnraum wird ja immer knapper, dann doch mehr in Richtung Hochhäuser in den Städten, also dass wir immer auch noch höher wachsen.
Also Aufstockung ist auf jeden Fall. Wir haben so eine große Aufstockungsstudie unterstützt, wo ein Riesenpotenzial an Wohnungen allein durch Aufstocken möglich ist. Auch da muss man natürlich gucken, dass das alles klar verträglich ist, Statik damit angefangen, Verschattung der gegenüberliegenden Gebäude, aber natürlich auch die ganze Infrastruktur, die man braucht, wenn mehr Leute auf engerem Raum leben. Wir werden jetzt nicht Paris oder Barcelona werden, extrem hochverdichtete Städte, die Menschen, die wir sie besuchen, glaube ich, in der Regel sehr schön finden. Ich stimme Franz absolut zu. Qualitativ hochwertige Verdichtung ist ganz, ganz wichtig.
Das gilt sicherlich für die Städte, aber vergesst mir das Land nicht. Auf dem Land, da ist es halt schon so, dass die Leute einfach ihre Ein- und Zweifamilienhäuser haben wollen. Die wird es auch 2050 noch geben. Da wird es mit der Verdichtung so schnell nichts werden, aber in den Städten sicherlich.
So, wenn ihr jetzt so in die Zukunft schaut, welche Stimmung habt ihr denn?
Also die Stimmung ist einfach grundsätzlich schon positiv, aber, und dann kommt schon ein großes Aber, die Herausforderungen sind zurzeit schon extrem. Also wenn du fragst, Stimmung allgemein, die Kombination aus diesen multiplen Krisen, wie es so schön heißt, Krieg und Lieferengpässe und Klimawandel und Polarisierung der Gesellschaft, das ist schon ein ganz schönes Paket, was da gerade zusammenkommt. Ich finde, jetzt entwickelt sich ja gerade so eine Gegenbewegung, die sagt, aber wir wollen doch zusammenstehen und wir wollen doch zusammen was nachhaltig gemeinsam hinbekommen. Insofern bin ich dann doch wieder hoffnungsfroh, aber herausfordernd, das muss man sagen.
Also ich kann da gerne einen Strich drunter machen und kann sagen, ja, trotz all dieser Widrigkeiten, die Tillmann gerade beschrieben hat, bin ich dennoch vorsichtig optimistisch, weil mit Pessimismus bist du im Leben noch nie weit gekommen.
Franz und Tillmann, vielen Dank für das spannende Gespräch.
Vielen Dank, Franz, und dir, Sabrina, auch, aber auch gerade Franz, für das Gespräch. Ja. Ich finde, das sind jetzt zwei Industrien, die sich nicht unbedingt immer so nah unterhalten, und das fand ich jetzt wirklich ganz wertvoll und vielen Dank dafür.
Ja. Ich kann diesen Dank nur zurückgeben. Hat Spaß gemacht. Und auch dank der reizenden Moderation.
Dankeschön. Ja, danke für eure Zeit. Die einzigartige Kombination aus Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit macht feuerverzinkten Stahl zu einem Schlüsselakteur in der Förderung nachhaltiger und zirkulärer Bauprojekte. Allerdings gibt es noch einiges Potenzial. Hier ist es an uns und auch an der Politik, die Eigenschaften von feuerverzinktem Stahl als Baumaterial transparenter und attraktiver zu gestalten. Das war also unsere fünfte Folge. Wir hoffen, dass ihr genauso inspiriert seid wie wir, wenn es um nachhaltige Praktiken im Bauwesen geht. Bleibt dran für weitere spannende Themen. Bis bald bei Think Tank, dem Podcast der Feuerverzinkungsindustrie.